Eigentlich kann jeder in die zapatistischen Gemeinden reinkommen, wenn er zu so einer Junta der guten Regierung geht und sein Anliegen vorbringt. Und also gut, das Anliegen wird halt dann gefiltert. Das heißt, irgendjemand überlegt sich, ist das für uns sinnvoll, gibt es dafür einen Bedarf oder nicht? Und wenn es dafür einen Bedarf gibt, dann kommst du weiter.
Miriam Lang ist Journalistin und Sozialwissenschaftlerin. Mehrere Male war sie in den letzten Jahren für längere Zeit in der mexikanischen Provinz Chiapas. Sie hat die Proteste der Zapatisten und die Reaktionen der Regierung und der mexikanischen Öffentlichkeit von Beginn an mitverfolgt. Vor kurzem war sie wieder einmal im lacandonischen Urwald. Im Gespräch mit Onda erzählt sie von ihren jüngsten Erfahrungen. Wie organisieren die Zapatisten ihren ökonomischen, politischen und kulturellen Alltag? Vor welche Herausforderungen sehen sie sich mehr als 11 Jahre nach ihren ersten Protesten gestellt? Welche Probleme gibt es? Und nicht zuletzt, was hat es mit der anderen Kampagne auf sich, die die Bewegung um Subkommandante Marcos im August diesen Jahres ausgerufen hat?
Man kann ein Haus nicht vom Dach aus errichten, heißt es. Beginnen wir also unser Gespräch mit dem Fundament, der Organisierung der Zapatisten. Autonome Gemeinden im Widerstand gab es in Chiapas bereits seit Ende 1994. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung, EZLN, den Belagerungsring der mexikanischen Armee durchbrochen und so gezeigt, dass ihr Einfluss sich auf insgesamt 38 Gemeinden, also auf gut ein Drittel des Bundesstaates Chiapas, erstreckte. Knapp 9 Jahre später, am 9. August 2003, wurden in Oventic, einem zentralen Ort der zapatistischen Bewegung, mit einem Festakt die Caracoles gegründet. Die Caracoles, spanisch für Schneckenmuscheln, sind Anlaufstellen für mexikanische und ausländische Besucher, aber auch Sitz der 5 Juntas der guten Regierung. Die Juntas stellen eine den Gemeinden übergeordnete regionale Verwaltungs- und Koordinierungsebene dar und sind derzeit die höchsten Instanzen der zapatistischen Autonomieregierung. Die Juntas funktionieren nach dem Rotationsprinzip. Eine Schicht, zusammengesetzt aus Delegierten verschiedener Gemeinden, amtiert jeweils 1 bis 2 Wochen lang im Caracol, bevor sie von der nächsten Schicht aus einer anderen Gemeinde der Region abgelöst wird. Die Delegierten werden in den Gemeinden von einer Vollversammlung direkt gewählt und ebenso auch wieder abgesetzt, sollten sie den Erwartungen der Basis nicht entsprechen. Die Journalistin und Sozialwissenschaftlerin Miriam Lang meint dazu:
Der Sinn dieser Rotation ist erklärtermaßen, es soll sich keine politische Klasse herausbilden, die dann praktisch professionalisiert ist, das politische Geschäft beherrscht und sich abhebt von dieser Basis, sondern es soll eben nach ganz rätedemokratischen Prinzipien die politische Erfahrung, die von diesen Regierenden gemacht wird, immer gleich wieder zurückgehen an die Basis. Und dann geht es natürlich auch darum, Korruption zu erschweren und so, weil man eben, also du hast einen Vorgang und der geht durch mindestens 3 Schichten. Und das heißt, du musst mindestens 3 Schichten bestechen, um den wirklich durchzudrücken, wenn der nicht gewollt ist. Natürlich gibt es da alle möglichen Probleme. Also von einer Schicht beschließt irgendwas und die nächste hat keine Ahnung und sagt, nö, das wollen wir aber nicht. Bis hin zu, also ja, du musst ja irgendwelche Übergabeprotokolle erstellen eigentlich. Aber ja, wenn die nicht schreiben können, ist es halt auch schwierig und so. Dafür läuft es erstaunlich gut, finde ich. Aber also, es ist immer gut, wenn man von der Junta was will, was länger dauert, sich das schriftlich geben zu lassen, damit man es halt auch, wem auch immer, der dann da sitzt, beim nächsten Mal zeigen kann, das habt ihr beschlossen und das ist euer Wille. Weil sonst kann es halt auch sein, dass es dann irgendwie nicht funktioniert.
Der Begriff Juntas, der deutsche Ohren unheilvoll an südamerikanische Militärdiktaturen erinnert, wird bei den Zapatisten also schlicht in seinem eigentlichen Wortsinn verwendet. Versammlung oder Rat. Und gute Regierung ist das Gegenstück zum Mal Gobierno, zur schlechten Regierung, wie die Zapatisten die offiziellen Amtsträger Mexikos bezeichnen. Neben der Rotation, also dem ständigen Ämterwechsel, gibt es noch ein anderes Prinzip, das verhindern soll, dass aus der guten Regierung irgendwann mal ein korrupter Verwaltungsapparat wird.
Dann gibt es aber noch Comisiones, die denen sozusagen beigeordnet sind und die zum einen das den Umgang mit Geld überwachen und die zum anderen auch sowas wie Pressesprecher oder sowas sind. Die sind jetzt neu, die gibt es erst seit 2 Monaten. die Kommission de Information, das andere ist die Kommission de Vigilancia. Und die machen auch nochmal so einen Vorfilter. Also die Besucher kommen zuerst zur Kommission de Vigilancia, da erzählen sie, was sie wollen, ob sie Geld dabei haben, für was sie Geld dabei haben, wie viel Geld sie dabei haben, das übergeben sie da aber noch nicht, oder irgendwelche Sachspenden oder so, dann wird da nur aufgeschrieben, dann gehen sie weiter zur Junta de Buen Gobierno, da übergeben sie dann ihre Sachen. Und die Kommission de Vigilancia hat eben diese Buchführung nochmal extra, um dann gucken zu können, ist das auch alles da angekommen, wo es hin sollte. Also es ist irgendwie so eingerichtet als Korruptionsüberwachungsinstanz.
Die Kontrolle auf mehreren Ebenen ist das eine. Die Teilnahme möglichst vieler Menschen an der zapatistischen Autonomieregierung ein anderer Aspekt. Anders als zuvor die autonomen Gemeinderäte sind die Juntas als neu geschaffene, den Gemeinden übergeordnete Instanz jetzt für alle Bewohner der jeweiligen Region zuständig, unabhängig von deren politischer Zugehörigkeit. Und tatsächlich nehmen auch Anhänger der ehemaligen Regierungspartei PRI oder andere Nicht-Zapatisten die Dienste der Juntas häufig in Anspruch. Ein Problem ist und bleibt jedoch im machistisch geprägten Mexiko die Einbindung von Frauen in die politischen Entscheidungen. Doch auch da gibt es für Miriam Lang in Chiapas zumindest kleine Veränderungen, die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen.
Eine Quote gibt es nicht, aber es gibt einen gewissen Fortschritt, sagen wir mal so. Also bis letztes Jahr waren es fast keine Frauen. Da waren, ich glaube, es gab nur in einer Junta überhaupt Frauen. Und in den Consejos Autónomos, also auf Bezirksebene, war das eben auch sehr, sehr mau, diese Frauenquote. Und dann gab es ja den ersten Jahresbericht im August 2004, wo das auch als ganz großes Problem bekannt gegeben wurde. Und seitdem hat sich da ziemlich viel geändert. Also alle Municipios, wodurch die ich irgendwie durchgekommen bin und in denen es Ende letzten Jahres Neuwahlen gab, und es waren irgendwie ziemlich viele, es war offensichtlich das Ende eines Zwei-Jahres-Rhythmuses, haben dann Frauen gewählt als irgendwas. Also eine Frau, zwei Frauen, drei Frauen, irgendwie schon in nennenswerter Zahl. Und jetzt ist es auch so, dass in allen Juntas Frauen sitzen. Also da gab es offensichtlich einen politischen Willen, etwas an der Situation zu verändern. Wobei das natürlich jetzt immer noch mir nicht ganz klar ist, wie viel diese Frauen dann tatsächlich da tun und wie die Struktur ist. Also ob die jetzt unter riesigen Opfern für ihre Kinder oder sonst was da nur teilnehmen können oder ob es auch einen Rückhalt für die gibt, um sie halt freizustellen für die Politik sozusagen.
Comenzar es difícil. Pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting presence, transmitting slow screen, this new Wyoming, that you never was. Yo matamos so busy, y matamos la que se aprendas. Transmitting presence, transmitting slow screen, this new Wyoming, that you never was.
Die Autonomie bleibt bei der Verwaltung des zapatistischen Territoriums nicht stehen. Auch das autonome Gesundheitswesen steht seit August 2003 grundsätzlich allen offen, die es nutzen wollen. Allerdings bekommt die zapatistische Basis Behandlung und Medikamente völlig kostenlos, während Mitglieder anderer Gruppierungen zumindest für die Medizin ein kleines Entgelt zahlen müssen. Organisiert ist das Gesundheitswesen regional. Für jede der fünf Regionen existiert ein größeres Krankenhaus, in dem auch kompliziertere Fälle behandelt werden können. Auf der Gemeindeebene gibt es eine Reihe von Mikrokliniken und Gesundheitshäusern. Die Journalistin und Sozialwissenschaftlerin Miriam Lang hat sie sich vor kurzem selbst angeschaut.
Es gibt da schon sehr starke Unterschiede, auch regional, wie fortgeschritten das jetzt alles ist. Also in Oventik und im Hochland ist es auf jeden Fall am besten. Und da ist aber auch dieses Krankenhaus echt bombastisch. Also wenn du lateinamerikanische Krankenhausverhältnisse kennst, schon gar auf dem Land, dann bist du da total beeindruckt. Also das ist super sauber. Das ist mittlerweile zweistöckig, komplett Zement. Es gibt eine Notaufnahme, es gibt einen Zahnarzt, Stuhl, wie heißt das? Ein Zahnarztbehandlungszimmer. Es gibt eine eigene Brillenwerkstatt. Es gibt eine Optiker-Einstufungsstelle. Es gibt ein OP, einen sterilen, wo sie auch operieren. Es gibt wenig Betten, irgendwie vielleicht 9 oder so. Aber also das ist schon echt High Quality.
Staatlich ausgebildete Ärzte gibt es in den zapatistischen Gesundheitszentren jedoch nur wenige. Und auch Medikamente sind immer knapp. Deshalb lernen die Promotores de Salud, Laienärztinnen und Laienärzte, die vor Ort eine mehrstufige Ausbildung absolvieren, auch lokale Heilpflanzen oder Akupunktur bei der Behandlung anzuwenden. Unterstützt werden sie dabei von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen. Unsere Gesprächspartnerin, die Journalistin und Sozialwissenschaftlerin Miriam Lang, macht immer wieder deutlich, dass im zapatistischen Gebiet, das sich wie ein Netz über die Provinz Chiapas spannt, kein einheitliches Bild herrscht. Weder beim autonomen Gesundheitswesen noch im Bildungsbereich, einem weiteren wichtigen Aktionsfeld der indigenen Basisarbeit.
Was bei beiden, sowohl Gesundheits- als auch Bildungspolitik, sehr wichtig ist, ist eben, dass man klar haben muss, dass das sehr, sehr regional unterschiedlich ist und dass es Bereiche gibt, wo die Bildungspolitik super gut ist und die Gesundheitsversorgung aber relativ da niederliegt. Zum Beispiel, weil in dieser Region aus irgendeinem Grund total wenig Medikamente ankommen. Und halt die ganzen Casas de Salud mit ihren Promotores da sitzen und nichts haben, was sie den Leuten geben können. Und dass das koordiniert wird zwischen den Regionen, das fängt halt gerade erst an. Also habe ich auch nur zufällig mitgekriegt, dass es jetzt da so Koordinationstreffen gibt und das aber alles ja auch aufgrund der schlechten Infrastruktur und der langen Wege und so relativ langsam ins Rollen kommt, was natürlich echt super wäre. Weil in anderen Krankenhäusern stapelt sich das Zeug bis zur Decke, ja. Also. Und in der Schulpolitik ist es so ähnlich. Also da habe ich auch so von totaler Verwahrlosung bis hin zu höchstem Einsatz alles gesehen. Also die einen, die irgendwie kein Schulgebäude haben und unterm Baum hocken und halt mit den Kids irgendwie durchziehen und die Kids sind total dabei. Bis hin zu, ja, so ein ganzes Dorf, was halt sagt, ja, ach, wir hatten bis vor 2 Jahren eine Schule und die war maisblattgedeckt und dann ist aber das Dach eingestürzt und dann haben wir gedacht, ach ja, wir haben ja kein Wellblech und deswegen gibt es halt jetzt seit 2 Jahren keine Schule mehr und wo du so denkst, hallo, was ist das denn, ja.
Im Bereich der Schule zählt dabei vor allem die Orientierung an der Lebenswirklichkeit der Kinder.
Die lernen halt, also sie lernen, was ist Autonomie, warum machen wir das hier alles, was ist unsere Lutscher, das ist garantiert dabei, ja. Wer hat welche Rechte, was sind die Frauenrechte, was hat sich da geändert, sie lernen, wie haben die Mayas gezählt und was ist Maya-Kultur. Und dann lernen sie was über Landwirtschaft und also das, was quasi dort wirklich gebraucht wird. Und dann lernen sie, weil sie halt in der Tienda irgendwie bezahlen gehen, rechnen und lesen und schreiben, das ist schon klar. Aber sie lesen jetzt nicht Don Quixote oder was? Also.
Bye.
risa del más inuku y ni de ro.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber auch. Ökonomisch setzt die zapatistische Autonomie auf totale Unabhängigkeit vom Staatsapparat. Eine Konsequenz aus der jahrhundertealten Erfahrung mit einer paternalistischen Politik, die sich mit Zuckerbrot und Peitsche Gefolgschaft erkaufte. Trotz dieser Forderung nach Autonomie vom Staat ist die zapatistische Region ökonomisch alles andere als unabhängig. Zwar ist Chiapas sehr reich an Ressourcen, wie zahlreiche Entwicklungspläne zu Erdöl oder Artenvielfalt bezeugen, doch ist es derzeit undenkbar, dass die Zapatisten diese Naturschätze für sich selbst erschließen. Gründe dafür sind der unvorstellbare Bildungsrückstand, der fehlende Überblick über die Chancen und Risiken, die mit der Nutzung dieser Ressourcen verbunden sind, aber auch die starke Orientierung der Indigenas auf Praktiken, die sie als ihre Tradition definieren.
Was sie machen, ist so eine Fair-Trade-Ökonomie aufzubauen mit vor allen Dingen USA, Kanada und Europa. Also es geht ganz viel um Kaffee, es geht um viele Bioprodukte, in erster Linie Kaffee und Honig, die eben über so Fair-Trade-Netzwerke dann vermarktet werden, unter Umgehung der Zwischenhändler und so weiter. Dann geht so ein bisschen Artesania, wobei das relativ schlecht geht, würde ich sagen, weil halt die so arbeitsintensiv ist, dass wenn du damit wirklich Geld verdienen willst, müsstest du das irgendwie automatisieren, aber das widerspricht ja wiederum der Tradition.
Meint Miriam Lang, die das Gebiet der Zapatisten erst kürzlich wieder einmal für längere Zeit bereist hat. Das Problematische an diesem Entwicklungsmodell ist, dass es nicht weniger konjunkturabhängig ist als der Weltmarkt. Die wichtigsten Geldgeber sind internationale Helfer und Spender. Nicht nur militärisch, sondern auch ganz materiell hängt das Überleben der Zapatisten damit an der Fähigkeit ihres Sprechers Subkommandante Marcos, die Bewegung im internationalen Diskurs auf der Tagesordnung zu halten. Denn der Spendenfluss hängt vom internationalen Bekanntheitsgrad und von der Aktualität des Pop-Faktors der Empfänger ab.
Para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros el futuro negado. Para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Nahuatl.
Mitte Juni diesen Jahres sorgten die Zapatisten für Unruhe, als sie die Alarmstufe Rot ausriefen. Alle Aktivitäten der 5 regionalen Autonomieregierungen wurden in den Untergrund verlegt. Menschenrechtsbeobachter und Nicht-Zapatisten sollten das EZLN-Gebiet verlassen. Dieser Ausnahmezustand wurde später damit begründet, dass die Durchführung einer internen Umfrage an der Basis, in der diese über die politische Strategie abstimmen sollte, abgesichert werden musste. Die Regierungstruppen hatten im Jahr 1995 eine solche Umfrage für eine militärische Offensive genutzt. Für die Journalistin und Sozialwissenschaftlerin Miriam Lang war das Vorgehen der Zapatisten jedoch eine fragwürdige Strategie.
Es kann natürlich sein, dass sie vermutet haben, die Armee will irgendwas tun und dass sie, um das zu verhindern, das machen mussten. Dann hätten sie aber halt erklären müssen, die Armee wollte irgendwas tun und deswegen haben wir das gemacht. So klang es wie nachgeschobene Rechtfertigung. Also ja, wir haben ja übrigens auch diese Consulta gerade und es war ja schon mal so 95. Ich meine, die Situation ist schon extrem anders als 95 heute. Ich weiß nicht. Also und wenn es einfach nur eine Diskursstrategie war, halte ich es auch für ziemlich kontraproduktiv, ehrlich gesagt, weil viele Leute richtig sauer geworden sind, die halt sofort in den Startlöchern standen und meinten, oh Gott, da passiert irgendwas, wir müssen die schützen, das ist alles ganz schlimm. Und danach war irgendwie so,
Die sechste Erklärung aus dem lacandonischen Urwald von Subkommandante Marcos zu diesem Zeitpunkt richtete sich dabei weniger an die mexikanische und internationale Öffentlichkeit als an die zapatistische Basis.
Die Sexta Declaración ist insofern sehr interessant, weil die so verfasst ist im Spanischen, dass es die Basis versteht. Also da gab es ja dann auch diese Consulta und die Sexta Declaración, also dieser zweite Teil der Sexta Declaración, ist ganz explizit, wir erklären unserer Basis, was Kapitalismus ist und was Neoliberalismus ist. Das ist der Zweck. Deswegen labern die sich da einen Ast, ja. Weil ganz große Teile der Basis das halt nie verstanden haben, weil die nicht wissen, was eine Fabrik ist und was eine Gewerkschaft ist und was, also bitteschön, Ausbeutung ist, so außer diesem Segment Landwirtschaft, was sie halt kennen. Und das kennen sie ja aber auch nur in einem sehr kleinteiligen Rahmen.
Mit der Erklärung des Subkommandante und der Alarmstufe Rot, mit der sich die Zapatisten erneut auf die politische und mediale Tagesordnung gebracht haben, ist es nicht getan. La Otra Campaña, die andere Kampagne oder auch der andere Wahlkampf, lautet das Motto der neuen politischen Initiative der EZLN. Die Zapatisten wollen mit der mexikanischen Linken ein nicht auf Wahlen ausgerichtetes Aktionsprogramm erarbeiten. Seit Anfang August finden regelmäßig Treffen im lacandonischen Urwald statt, um mit den Vertretern verschiedener sozialer Gruppierungen und Einzelpersonen zu diskutieren.
Da geht es halt erstmal darum, eine Delegation zusammenzustellen aus Verbündeten, die eben nicht auf Wahlen setzen und links von López Obrador sind und dieses linke Aktionsprogramm für Mexiko entwickeln sollen in den nächsten Jahren. Also das ist auch langfristig angelegt. Und um diese Delegation sozusagen zu finden, haben sie zuerst politische Gruppierungen, also nach Selbstverständnis ist es immer, dann indigene Gruppierungen, jetzt waren, glaube ich, die sozialen Gruppierungen, dann kommen noch irgendwann die Einzelpersonen und so weiter. Also alle eingeladen für einen Tag in irgendeine Comunidad, wo dann so eine Abordnung von Kommandantes und Kommandantas sitzt und Marcos, der dann auch zum ersten Mal wieder rausgekommen ist und da irgendwas reden.
Von dem Treffen ausgeschlossen sind Parteimitglieder jeglicher Couleur. Anders als noch 1995 stellt die linksliberale Partei PAD für die Zapatisten heute keinen Bündnispartner mehr dar. Der Hoffnungsträger vieler Mexikaner, der ehemalige Bürgermeister von Mexiko-Stadt und jetzige Präsidentschaftskandidat der PAD, Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, ist für die EZLN kein positiver Bezugspunkt. Das führt bei den Treffen zwischen Zapatisten und mexikanischer Stadtlinken auch zu Konflikten.
Und beim ersten Mal mit den politischen Gruppierungen gab es halt gleich ziemlich viel Ärger wegen dieser López Obrador-Geschichte, die dann auch dieses ganze Treffen eigentlich überschattet hat, weil viele Leute halt da waren, die gesagt haben, ja, das ist ja gut und schön, dass ihr gegen den seid, aber die PRD-Basis und die Wähler und muss man die nicht irgendwie an sich binden? Und Marcos in einem relativ drastischen Tonfall gesagt hat, nein, muss man überhaupt nicht an sich binden. Und da hat er sich zumindest in der Stadtlinken auch viele Feinde gemacht.
Ob das jedoch wirklich ein strategischer Fehler der Zapatisten und ihres Subkommandante ist, darüber lässt sich zumindest streiten.
Ich halte das eher von der Rhetorik her so ein bisschen für einen taktischen Fehler. Also das, was er da gesagt hat, von wegen, die werden bezahlen, und das war halt wirklich so eine bescheuerte Macker-Rhetorik, ja. Dass ich gedacht habe, naja, das muss jetzt nicht sein eigentlich. Das konntest du mal charmanter, lieber Marcos, ja. Aber ja, von der Strategie her ist es total richtig. Also ich meine, die Leute können ja wählen, wen sie wollen. Aber zu sagen, Parteimitglieder, mit denen wollen wir nicht diskutieren. Und also unser Ziel oder unsere ganze Ausrichtung ist eine ganz andere. Und die setzt darauf also an, egal wer Präsident wird, so eine starke Bewegung von unten zu haben, dass man diesen Präsidenten auch zu bestimmten Dingen zwingen kann, das ist super richtig.
No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso. No somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy.
war ein Gespräch von Radio Onda mit der Journalistin und Sozialwissenschaftlerin Miriam Lang.